Heute haben wir einen Gast, die hat in den letzten 23 Jahren wirklich alles erlebt als Unternehmerin. Von sechsstelligem Minus bis siebenstelligem Plus. Das erzählt sie uns heute und du solltest garantiert dranbleiben. Meine Damen und Herren, großartiger Gast. Seit dem 16. Lebensjahr ist sie selbstständig, hat in der Zeit mehrere Agenturen aufgebaut und erfolgreich verkauft, kennt dementsprechend die Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit wie keine zweite. Seit 11 Jahren lebt sie in Spanien und seit 2022 ist sie Coach für KI in Unternehmen. Heute zu Gast im Doppelerfolg-Podcast Emma Wölk. Herzlich willkommen, Emma. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank. Cool, dass ich dabei sein kann.
Ich würde sagen, wir gehen mal einen langen Weg, fangen mal beim Marketing und Sales an und finden unseren Weg zu KI. Was du heute machst, jetzt fang einfach mal an. Was fällt dir ein? Marketing und Sales.
Ja, das Erste, was mir wirklich dazu einfällt, ist, ich erwähne das immer, ja, immer häufiger, ist Marketing for Nobody. Weil, wie ich meine Leidenschaft zu dem ganzen Thema Marketing gefunden habe, ist eigentlich, dass ich relativ oft gesehen habe, wie Marketing nicht funktioniert. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Also gerade so auch zu Beginn meiner Karriere sind ganz viele zu mir angekommen und gesagt, ey, ich habe das und das probiert mit einer Agentur und wir wollen irgendwie wachsen, wir wollen unseren Umsatz steigern, aber nichts funktioniert. Und das ist so das große Thema. Das heißt, die meisten Unternehmer oder auch Gründer machen wirklich Marketing für sich selbst und feiern ihre eigenen tollen Kampagnen und Webseiten und Hochglanzbilder. Aber Umsatz bringt es am Ende nichts. Und ja, dadurch ist meine Leidenschaft eigentlich so ein bisschen entstanden, dass ich gesagt habe, hey, das muss doch anders gehen. Irgendwie muss es doch möglich sein, dass das Ganze wirklich funktioniert.
Das heißt, man muss im Prinzip erstmal sein eigenes Ego wegpacken und eben nicht alles in Perfektion und Hochglanz haben, habe ich schon rausgehört. Und auf der anderen Seite quasi die Dinge machen, die funktionieren. Jetzt wäre natürlich die Frage, was funktioniert
denn? Genau, ja, was sagst du jemandem, der genau das tut? Was du beschrieben hast.
Erstmal vor allem authentisch sein. Ich sehe ganz häufig, selbst heute noch im Jahr 2025, so nette Landingpages, wo steht, wir liefern die beste Qualität, wir sind die Besten auf dem Markt und darum geht es bei der ganzen Sache gar nicht. Niemand kauft bei dem anderen, weil er sagt, hey, du bist am besten, sondern wir sind ja auch alles Menschen, auch wenn wir im Business stehen. Das heißt, wir treffen unsere Entscheidungen aufgrund von Persönlichkeiten. Und darum geht's. Also was erstmal grundsätzlich immer funktioniert, ist Storytelling. Also jeder hat ja seine eigene Geschichte und ich finde eure übrigens auch total beeindruckend. Und es geht ja genau darum, diese Geschichte nach außen so zu erzählen, als würdet ihr mit Freunden irgendwie an einem Tisch sitzen und dem berichten, hey, was mache ich hier überhaupt? Und dann kommt es bei dem anderen auch an, dann sind da Emotionen im Spiel. Und wenn Emotionen im Spiel sind, dann gibt es eine gute Chance, dass jemand sagt, hey, ich glaube, ich werde Fan von euch. Und vielleicht dann auch bald mal Kunde.
Ja, wenn du sagst, mit Freunden am Tisch sitzen, dann geht mir natürlich sofort auch das Kopfkino wieder an, wo ich sage, da ist eben nicht dann die Hochglanzfotografin dabei, sondern hast du maximal ein Handy dabei, was natürlich mittlerweile auch sehr gut geworden ist. Aber der Schnappschuss ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber er transportiert am Ende des Tages halt viel mehr als vielleicht das Studiobild sozusagen.
Ja, total, weil es einfach authentisch ist. Genau darum geht's. Es wird auch viel zu viel Budget ausgegeben und viel zu viel in Planung investiert, meiner Meinung nach, in ganz tolle Hochglanzkampagnen, die dann am Ende ja eine gewisse Reichweite erzeugen, weil sie über bezahlte Ads halt gepusht werden. Aber wenn man sich wirklich mal anguckt, was am Ende dabei danach konvertiert, ist es einfach ein sehr geringer Effekt. Also deshalb ist Marketing nicht Marketing und deshalb bin ich Marketing for Nobody. Also deshalb ist auch mein aller Zuhörer gerade, würde ich meinen Tipp, seid einfach authentisch und erzählt irgendwie eure Geschichte, so wie ihr sie fühlt, nach außen. Egal, ob ihr ein großer Konzern seid, ein kleines Unternehmen, das ist immer etwas, das funktioniert.
Was mir auch auffällt, ganz besonders im Bereich KI, wo wir ja in dem Gespräch jetzt irgendwie hinwollen, dass viel zu viel über Features gesprochen wird und nie über Benefits. Das ist ein alter Hut, ich weiß es. Aber da reden Leute, was sie für wahnsinnige Technologie einsetzen und für Modelle und dies und das und alles super. Und nirgendwo ist der Geschäftswert. Nirgendwo kann der Betrachter überhaupt irgendwie erkennen, was es ihm bringen soll, wenn er da jetzt weitergeht in diesem Marketing. Resoniert das bei dir? Stimmst du dazu, oder?
Ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich mittlerweile sogar unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Aber irgendein Freund kommt immer auf mich zu und sagt, sag mal, kennst du das Tool schon? Und wenn ich dann sage nein, habe ich schon fast das Gefühl, als wäre ich ein Dinosaurier. Also es wird wirklich mit Tools um sich geschmissen, dass ich echt das Gefühl habe, ich müsste mir alles angucken. Und Ja, das ist eigentlich so das erste Problem. Ich weiß, wie geht es euch damit? Also ich fühle diesen Druck total.
Also ich weiß nicht, ich glaube, der Herr Lüthers hat da jetzt gleich wahrscheinlich wieder so seine nächste Seelentherapie-Stunde.
Fünf Minuten wieder, ja.
Ja. Ich bin da eher so Kategorie Pragmatiker mittlerweile geworden. Also wie gesagt, als Student oder als auch mit meiner Mathematiker-Vergangenheit, da hatte ich auch eher viel Zeit und den Anspruch, immer alles zu können, zu wissen. Ich bin heute ehrlich gesagt immer froh, wenn ich Tools habe, die ich einfach bediene und lass die anderen nochmal irgendwie 1-2 Jahre weiterentwickeln. Ich meine, mittlerweile KI, weiß ich nicht, da kommen ja gefühlt jeden Tag 100 neue Programme raus. Und mir bringt halt im Endeffekt nichts, also mir persönlich bringt das neue Programm nichts, wenn ich es nicht bedienen kann oder weil ich mich wieder umgewöhnen muss und viel zu viel Zeit brauche, sondern die Tools, die ich einsetze, die setze ich ein, ich weiß, wie sie gehen, bin dadurch schnell und werde dadurch effizienter. Es bringt mir ja nichts, immer den neuesten Scheiß. Ich habe auch noch auf LinkedIn wie heißen diese komischen Figur, keine Actionfigur von mir gepostet, wo ich sage, ja super, ist ja auch ein Hype gerade. Ja.
Die Knetmännchen.
Das ist lustig, das kannst du machen, das kannst du eben vielleicht, um in der Metapher zu bleiben am Anfang, das kannst du mit, wenn du mit Freunden am Tisch sitzt und dich austauschen, jetzt machen wir mal irgendwie alle witzig, jetzt machen wir aber von uns allen eine Actionfigur. Aber dass wir das jetzt irgendwie alles durch die Welt posten müssen, da weiß ich immer nicht, das ist doch für mich auch nur Klickraten. Also wie gesagt, ich mag das, was ich bedienen kann, weil ich habe noch ein Hauptgeschäft.
Ergebnis. Und du bist am Ergebnis interessiert, nicht an dem, was toll klingt. Ganz einfach. Ja. Und darum geht's ja.
Muss ganz ehrlich sagen,
Herr Lüthers? Ja, wenn einer, also mittlerweile, ich habe da relativ wenig Blutdruck. Bei mir ist es in der Regel so, wenn jemand kommt und sagt, oh, kennst du das Tool? Und dann ist zu 80-90% eigentlich immer der Fall, dass derjenige, der mir dieses Tool vorschlägt, das Tool selber gar nicht verstanden hat und gar nicht weiß, wie es funktioniert. Ja, das kommt ja auch irgendwie, ja, es ist, jeder spielt halt dieses Buzzword-Bingo ganz besonders mit KI, da muss halt jeder immer ganz besonders schlau sein. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hey, das ist Tool XYZ und es hat diesen Wert und es macht genau dieses Ding besser und zwar so, aber das passiert ja nicht.
Ja, ich würde noch mal eine These in den Raum schmeißen und damit vielleicht noch mal einen kleinen Mini-Richtungswechsel temporär einschmeißen wollen. Wir hatten es ja in der kürzlich erst mit dem Sebastian Prohaska zum Thema SEO. Wenn du jetzt KI kommt, die KI-Zeitalter, SEO verändert sich, aber alles, was in der Vergangenheit funktioniert hat, ist auch wichtig und funktioniert auch weiterhin. Ich glaube, die Erkenntnis kann man aus der Episode gut mitnehmen. Und dann kommt KI on top. Wie ist es im Thema Marketing Sales? Jetzt reden wir ja schon auch wieder über KI und Tools, da sind wir schon wieder sehr weit, aber im Endeffekt Marketing Sales hat sich jetzt komplett verändert. Ist alles, was wir die anderen 2000, 4000 Jahre vorher gemacht haben, für den Arsch oder bleibt es im Prinzip genauso?
Also meiner Meinung nach ist alles wirklich exakt identisch. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Es geht weiterhin um Emotionen, Storys, Geschichten und das Ganze transportieren. Es gibt aber einen relevanten Unterschied. Und das ist für mich der größte Game Changer und der passiert gerade eben. Früher brauchten wir dafür Agenturen. Also Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, tolle Grafiken zu bauen, ein Konzept zu bauen, Texter, die wissen, also ein Copywriter, der weiß, wie man guten Text schreibt. Und das Ganze auch dann ja konsistent nach außen bringt. Und das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und mit jedem Monat, der weiter vergeht, werden die Tools fortschrittlicher, sodass ich für mich immer mehr sehe, hey, da hätte ich vorher jemanden für beauftragt. Das mache ich jetzt 300 Mal schneller, on demand, sofort. Und es kostet mich keinen Euro, es extern zu beauftragen.
Ja, nee, da bin ich absolut dabei und wie gesagt, das ist auch eine schöne Erkenntnis für unseren Zuhörer sozusagen, dass er sagen kann, hey, die Gesetzmäßigkeiten sind die gleichen, die Geschwindigkeit verändert sich. Es ist wie im Fußball, also ich meine, nur die Metapher aufzugreifen, ich meine, man guckt ja an, wo Franz Beckenbauer noch aktiv gespielt hat. Das ist ja gefühlt Standfußball gegenüber dem, was heute abgeht sozusagen. Die Geschwindigkeit hat sich brutal erhöht und so ist es halt im Business halt auch. Setzt aber voraus, damit ich das so einsetzen kann, wie du sagst, Emma, dass ich natürlich auch weiß, was ein gutes Endergebnis ist, damit ich die Maschine auch gut füttern kann. Weil sonst kommt halt wieder generischer Müll raus. Und dann haben wir wieder keine Emotion, keinen Effekt.
Ja, vor allem, ich sehe da auch gerade im Content-Bereich auch einige Gefahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Mir geht es immer mehr so, dass ich direkt bei, vor allem auf LinkedIn, Beiträge sehe, die sich sofort als mit KI geschrieben entlarven. Ja, also das heißt, wir kommen immer mehr auch so ein bisschen durch diese KI-Tools in die Richtung, dass jemand, der nicht weiß, wie er sie richtig bedient, also der einfach mal das Tool anwirft und sagt, hey, machen wir einen LinkedIn-Post zu diesem Thema, dass immer mehr generische Einheitsbrei sich daraus entwickelt. Und das sehe ich eher kritisch, weil am Ende ist ja das, was uns Menschen so ausmacht, ist, dass wir die Urheber sind von unserem eigenen Gedankengut. Ja. Und wenn es jetzt nur noch automatisiert über generische Maschinen rauskommt, die nicht auf unsere Person und unseren Schreibstil, unser Gedankengut antrainiert sind, dann haben wir irgendwann überall nur noch dasselbe. Und das sehe ich als bisschen riskant an.
Also ich muss auch sagen, ich sehe es kritisch, bin da nicht so ganz bei euch. Ich finde es okay fürs Prototyping, ja. KI ist super, aber ich bin ein großer Fan von Human in the Loop. Ja, also wenn ich gemerkt habe, mein Prototyp funktioniert und ich möchte was richtig machen, dann hole ich mir einen Texter, dann hole ich mir einen Fotografen, dann hole ich mir den Experten, der das für mich richtig macht. Dann verlasse ich mich nicht auf die KI, ganz egal, welches Tool, welcher Algorithmus, welches Modell das irgendwie gut kann. Und ich glaube, da wird die KI auch den Mensch nie ersetzen. Machst du mich nach, Herr Hoffmann?
Nee, ich mach dich nicht nach. Ich versuche kurz auszuhalten, bis du deinen Satz zu Ende formuliert hast, weil ich bin so ein bisschen, ich bin da wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will es nicht so schwarz-weiß sehen. Ich glaube, es kommt wieder darauf an, wenn es halt um Schnelligkeit geht, um Geschwindigkeit auch geht oder halt auch, ich sag mal, eben, wie Emma ja gesagt hat, diese authentischen Inhalte zu posten, dann ist, glaube ich, Geschwindigkeit in meiner Personalisierung quasi vollkommen ausreichend, wenn es personalisiert ist.
Da stimme ich zu. Also,
genau, aber wenn es dann halt natürlich, ich sag mal, es gibt Produktgruppen, wo du sagst, ich brauche jetzt die Endausbaustufe, keine Ahnung, den Flyer, den du vielleicht irgendwo auslegen willst, weil da irgendwie B2B-Business gewinnen willst, da kann es schon sein, dass du natürlich dafür dann gescheite Fotos brauchst, ja, und zwischendurch tut es halt Handyschnappschuss mit einem schönen Text, weil wenn der Mathematiker, ja, dann mal Texte schreibt oder Gedanken so zu Papier bringt, dann kann das schon mal so Thomas-Mann-Schachtelsätze ergeben, und wenn ich dann aber meine Thomas-Mann-Schachtelsätze quasi durch die KI sage und sag sie, ey, behalte den Inhalt, behalte die Emotion, aber mach sie lesbar für meinen Leser, dann kommt da halt schon cooles Zeug raus, wo ich denke, ja, so wollte ich es doch eigentlich sagen. Ja, aber dann ist es personalisiert.
Ja, gerade durch das, also gerade seitdem es das Tool Let's AI gibt, muss ich sagen, glaube ich gar nicht mal am Fotografen. Also mit Let's AI könnt ihr digitale Zwillinge erstellen von euch. Also ihr könnt euch als Modell trainieren. Ihr könnt Produkte trainieren, aber auch Stile, also so farbliche Elemente etc. Und so ist es zum Beispiel so weit, dass der, ich glaube, die machen so Unterwäsche, Triumph heißen die, dass die mittlerweile selbst gar nicht mal shooten, sondern die generieren darüber ihre Models, die generieren darüber ihr antrainiertes Modell, also ihre Unterwäsche, und setzen es einfach anderen Models auf und können das dann in jeder möglichen Location haben. Und es ist nicht mehr zwischen echt geshootet und künstlich generiert zu unterscheiden. Also ich glaube schon, dass es da einen Trend gibt, der in diese Richtung geht.
Bin ich mir sicher. Bin ich mir sicher. Mich würde jetzt in dem Fall interessieren, ob der Editor, der dafür verantwortlich ist, nicht einen fotografischen Hintergrund hat. Weil er eben weiß, wie das Bild aussehen muss, wenn es ein Profi schießt. Ja,
genau. Ja, also der das Modell bedient. Wenn ich es machen würde, kommt da halt trotzdem nur Müll raus. Ja? So vielleicht. Also nicht Müll, aber dass man es als AI-Content entlarven kann. Das ist, glaube ich, die Kunst. Wie gesagt, wie immer, man muss wissen, wie es geht und was rauskommen soll, dann kann man, glaube ich, viel Geschwindigkeit reinbekommen,
ja,
oder?
Ja, total. Deshalb, glaube ich, passt auch ein total guter Satz dazu, der kam mal von dem lieben CEO von Nvidia, ist, dass unsere Arbeitsplätze oder wir als Gründer nicht durch AI ersetzt werden. Also KI wird uns nicht ersetzen, ganz klar. Aber andere Unternehmen, die sie besser anwenden oder andere Personen, die ersetzen uns.
Ja.
Und das ist vielleicht immer das, was es wirklich auf den Punkt bringt.
Ja,
wir werden immer unsere Berechtigung haben, wir müssen die Dinge prüfen, etc. Alles okay, bin ich 100% auch bei euch. Aber es wird andere geben, die durch mehr Produktivität einen höheren Vorteil haben, den sie nutzen, weil sie einfach produktiver und schneller zu einem Ergebnis gelangen. Und ja, ich glaube, das ist das Entscheidende.
Um in dieser Metapher mit den Fotos quasi von Triumph zu bleiben, würde ich halt sagen, du brauchst halt im Prinzip einen gescheiten Marketingberater von mir aus sozusagen dazu, der dir sagt, eben, was macht ein gutes Ergebnis aus, wie muss es aussehen? Und du brauchst aber halt keinen Dienstleister mehr, der es dann für dich umsetzt, sondern dann musst du in der Lage sein, die Maschine halt zu bedienen, musst dich halt da weiterbilden, auch richtig zu prompten. Und du holst dir lieber eher einen strategischen Berater, aber du brauchst nicht mehr den operativen Umsetzer, ja, der zum 37. Mal den Flyer korrigiert und nochmal da Ersatzzeichen einrückt oder den Abstand verändert, weil das machst du halt alleine. Ja, so.
Ja, total. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man sagt, okay, so ein Unternehmen spart im Jahr dadurch 20.000 und nochmal eine andere Sache, sagen wir jetzt mal 50.000, und diese 50.000 investieren sie in gutes Advertising oder in andere Form von Marketing, werden daraus dann 300. Der Wettbewerbsvorteil auf 3 Jahre ist halt gigantisch. Also so muss man das eher rechnen. Also würde ich Ressourcen von Geld und Zeit nutzen, um schneller und preiswerteren Ergebnissen zu kommen. Ja.
Genau, und vor allem auch mit einer schlankeren Mitarbeiterstruktur tatsächlich, muss man einfach sagen, man hat vielleicht dafür mehr Experten drin, sozusagen, oder man hat halt engere Kooperationspartner, die halt wirklich Experten sind in ihrem Themenfeld, aber du brauchst nicht mehr so diesen Generalisten, der irgendwie quasi diese repetitiven Aufgaben dann erledigt, ja? So.
Ja, total. Ich würde euch gerne noch eine ganz kleine Story erzählen, die ich gerne mal mit euch teilen. Ja, klar. Weil ich ein ganz tolles Beispiel habe, was ich selbst erlebt habe, wie das Ganze auch mal total in die Hose gehen kann. Und zwar haben wir eine Zeit lang für so chirurgische Kliniken Patientenliedgewinnungen übernommen. Und da haben wir unter anderem die neuesten Projekte komplett auf KI aufgebaut. Das heißt, der gesamte Content mit dem Ziel, bei SEO zu ranken, ist, damals war das über Gemini, ist es generiert worden. Und die Seiten gingen wirklich alle ab. Also es war wirklich Wahnsinn, wie gut die performt haben. Wir waren alle total gehypt, wir haben das gefeiert, wir haben uns gefeiert. Und dann kam das Update, ich werde es für dich nicht vergessen, kurz vor Weihnachten gab es das große Google-Update, also diese Weihnachten, und plötzlich hat Google das erkannt. Und die haben unsere Seite mit irgendwie knapp 1.500 bis 2.000 Keywords auf der ersten Seite bei Google innerhalb der nächsten 3 Monate reduziert auf unter 20.
Mhm. Bam. Naja, die müssten ja nur intern Daten auslesen, oder? Also Gemini ist ja, Google ist ja, also da brauchst du ja jetzt keine KI-Erkennung, da musst du da gucken, mal, gucken wir mal die andere Datenquelle, was haben wir denn hier für ein Zeug fabriziert? Das ist halt wiederum die nächste Gefahr. Ja, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und wie du ja auch gesagt hast mit unserem Anfangsthema, es geht um die Menschen. Ja, das ist mein Lieblingsspruch, ist ja auch, Menschen kaufen bei Menschen und finden dann die passende Excel-Tabelle, um sich zu rechtfertigen. Es geht um diese Geschichte, es geht um diese Authentizität und das ist natürlich auch nicht generisch. Ja? Also dieses, oder was habe ich gelernt? Also, so wie es Christian ja anmoderiert hat, du hast dich mit 16 das erste Mal selbstständig gemacht. Du hast uns ja verraten, dass du auch schon 6-stellig in Miese warst, du warst schon 7-stellig im Plus, du hast alles erlebt. Ja? Diese Erfahrung kann dir keiner nehmen und wenn du darüber sprichst, kann das auch keiner kopieren oder klonen. Kannst vielleicht abschreiben, aber es ist dann halt nicht seins. Ja? Und das ist das, was es ausmacht, weil eben du, ehrlicherweise, und danke dafür, dass du so ein Negativbeispiel reinbringst, spricht mir zu oft immer die schönen Geschichten nur und wie gesagt, lernen kann man halt, wenn man es selber mal ins Klo gegriffen hat, so salopp gesagt. Und dann kann man halt auch anderen am besten helfen.
Ja, also das Beispiel ist es natürlich jetzt wirklich einfach dumm gelaufen, kann man aber sagen. Ne? Was ich aber viel schlimmer finde, muss ich sagen, ist, wenn solche Fehlschläge auf Liebhaberei basieren. Ja, also wenn du Dinge mit KI tust, weil du sie selber ganz besonders cool findest, du aber der Einzige bist und derjenige, den du ansprichst, nicht nur erkennt, dass es komplett KI ist, sondern dass es eben auch komplett am Ziel vorbeigeht. Und ich glaube, das finde ich viel, viel schlimmer, wenn sich so die Erfahrung oder die blutige Nase holt.
Und ich glaube, dadurch haben wir ja auch diesen scheiß Actionfiguren-Trend, weil sich die Leute ja einfach selber geil finden, weil sie sich als Actionfigur sehen, ja. Und deswegen ist natürlich jeder irgendwie posten will, sagen, mal guck mal, wie ich als Actionheld aussehe, ja? So als Bob der Baumeister oder keine Ahnung, ja.
Liebhaberei ist kein Business, das ist ganz wichtig, ja. Ist ein schönes Hobby, aber ja. Aber ihr habt ja damit erstmal Geld verdient. Also ich gehe davon aus, dass ihr einige Wochen hattet, wo Patienten tatsächlich dann aber auch erreicht wurden und auch in die Kliniken kamen, oder? Also es war ja jetzt nicht sofort.
Total, aber das tat uns richtig weh. Also das war direkt von jetzt auf gleich mit dem Update 5-stelliger Umsatzeinbruch, also das höher 5-stellig, war weg. Und wir konnten erstmal nichts tun, weil diesen Content jetzt manuell nachzuschreiben, kostet Monate. Wir sitzen immer noch daran und versuchen herauszufinden, woran lag es jetzt wirklich. Also genau, aber sowas kann halt passieren, wenn man sich zu sehr auf so eine Technik verlässt und da ganz vorne versucht mitzupushen. Wir wissen halt nicht, was morgen ist. Und der ganze Suchmaschinenmarkt befindet sich ja gerade in einem kompletten Umbruch. Ich meine, nutzt ihr noch Google ganz regulär? Weil ich frage eigentlich hauptsächlich meinen ChatGPT oder Perplexity, wenn ich irgendwas wissen will.
Ja. Da würde ich jetzt gerne verlinken auf unsere Episode 37 mit dem Sebastian. Da geht es nämlich genau darum. Ich glaube, da zitiere jetzt den Sebastian aus der Episode und das ist echt lohnenswert. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr von uns auf die Masse schließen. Ich glaube, Emma, du bist technisch logisch einfach sehr weit dabei. Du bist natürlich auch neugierig und in deiner Welt ist das total normal. Ich glaube, die Generation, die jetzt nicht so wie wir im Alltag, und ich bin, glaube ich, der unfähigste von uns dreien hier heute, in so einem KI-Alltag und ist, die suchen nach tatsächlich noch bei Google, aber die haben halt auch vielleicht noch vor 15 Jahren noch das Telefonbuch zu Hause gehabt. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen. Der Trend geht in die Richtung, aber das Alte ist nicht schon komplett über Bord geworfen, ja?
Ich bin da komplett bei dir. Also bei mir ist es so. bin da komplett bei dir.
Bei wem?
Bei Emma. War mir klar. Weil die Suche mit Perplexity oder auch ChatGPT natürlich die Kontexte verbindet, ja, und die Ergebnisse dann halt auch um Vielfaches schneller sind, ja.
Wobei wir da jetzt ganz spannend, da muss ich jetzt wieder was dazu sagen, wenn ich an unsere ersten Episoden denke, Christian, die waren ja in 2024, da haben wir ja teilweise auch über ChatGPT noch gelästert, weil es ja quasi alles Closed Loop war und alles quasi eben nicht geprüft war mit dem Internet und es war nicht angebunden nach außen. Da sieht man aber halt auch die Geschwindigkeit, wie sich das verändert. Dann kam so ein Perplexity, dann war das Internet angebunden, dann musste natürlich OpenAI nachziehen und dann tut es das auch. Das heißt, wenn man sich jetzt die Episoden von 24 anhört, denkt man eigentlich auch so, haben die überhaupt gar keine Ahnung.
Stehen geblieben, ja.
Aber das ist halt so.
Ja, man muss aber auch nicht jeden Trend mitmachen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Man kann auch mal einen kleinen Moment abwarten und auch mal Dinge erstmal privat testen, bevor man die irgendwie in sein Business einführt und da jetzt großartige Entscheidungen trifft.
Bevor man auf die Trommel haut, vor allem.
Ja, natürlich. Und da irgendeinen Unfug macht. Weil es ist eigentlich, also man sagt ja immer so schön, im Business ist es einfach wichtig, irgendwas zu tun und Fortschritt zu haben. Aber das gilt für mich im Marketing nicht immer. Ja, eines der kritischsten Themen finde ich immer noch die Webseite. Ich bin immer noch der Meinung, dass nicht jeder eine Webseite braucht. Sorry, wenn ich das so hart sage. Aber brauchst du nicht. Bevor ich da jetzt irgendwas Schlechtes mir dahinsetze, was eh keinen Wert hat, ja, dann baue ich halt eine Landingpage.
Ja.
Aber wenn die richtig gut ist, wofür brauche ich denn so eine umfangreiche Webseite?
Stimmt.
Außer ich will SEO betreiben. Oder habe einen Konzern, der, ja, wo das Thema Brand Image eine Rolle spielt. Aber für ein klassisches, kleineres oder mittleres Unternehmen, wofür?
Ich würd einen Themenwechsel gerne machen wollen.
Ist zu viel Technik oder was?
Was? Nee, aber ich mag einen Themenwechsel jetzt kurz machen. Magst du noch was sagen dazu, Christian?
Nö, außer ich stimme dir zu. Sehe ich auch, okay, das ja, sehe ich so, Emma.
Ja, das ist natürlich klar, dass du immer beim Gast bist, ist ja logisch.
Ja.
Ich würd gern wissen wollen, wenn du sagst, du warst sechsstellig in den Miesen, wie ist es, also du hast wahrscheinlich jetzt nicht nur irgendwelche Immobilien gekauft und es war jetzt einfach nett, sondern da ist sicherlich ja eine Phase gewesen, wo auch einiges schiefgelaufen ist. Und wie bist du damit umgegangen? Ich meine, die Option wäre ja auch aufgeben gewesen, keine Ahnung, Privatinsolvenz und was es da alles gibt. Du hast dich wieder rausgearbeitet offensichtlich, das ist die Phase, da würde ich mich gerne mit dir ein bisschen eintauchen wollen. Weil, wie gesagt, ich glaube, solche Auf und Abs kennen wir alle als Selbstständige, als Unternehmer.
Ja, total. Also das, ich würde mal sagen, das erste krasse Down habe ich tatsächlich relativ früh erlebt. Das war so mit 23. Da hat es das erste Mal so richtig gescheppert, weil ich hatte halt einfach keine Ahnung, wie man mit Geld umgeht. Ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie, plötzlich auf einmal Mitarbeiter, Kunden gehabt und Einnahmen. Ja, was macht man erstmal? Kauft sich teure Autos, liest die und lässt sozusagen macht einen auf dicke Hose, wie man so schön sagt, und verfällt da sehr schnell rein. Das ist mir wirklich passiert. Und ich habe immer vergessen, dass es auch mal sein kann, dass Kunden vielleicht mal zahlungsausfällig werden, Verträge kündigen oder es einfach mal sein kann, dass die selbst nicht zahlen können. Ja, das hat sich mal das erste Mal richtig summiert, wirklich bis zu so einem Punkt, wo man wirklich zu Hause sitzt und 6 Autos vor der Tür hat, richtig viele Mitarbeiter, alles super läuft, aber gerade privat quasi das Geld fehlt, um einen Einkauf zu machen. Man sich denkt, oh, das ist heftig. Und vor allem, dass es so schnell gehen kann, wenn man nicht aufpasst. Also das hat mir ein wichtiges Learning in meinem Leben gegeben. Daraufhin habe ich auch mein ganzes Business komplett umgestellt. Was war nicht das größte Learning? Und zwar, ich möchte nicht mehr angewiesen sein auf einzelne Aufträge, die reinkommen, sondern ich will vielmehr so eine Art SaaS-Modell, also Retainer-Service-Verträge aufbauen. Und diese Umstellung hat mich damals aus dieser ersten Phase wirklich komplett rausgezogen. Ja, also wirklich Kunden langfristig an sich zu binden, das nimmt einen so viel Druck weg, das ist unfassbar. Und ja, damit habe ich mich beim ersten Mal rausgeholt. Beim zweiten Mal war es bei Corona tatsächlich, zur Corona-Zeit, wo es mich mit einem Unternehmen erwischt hat. Wir haben sehr, sehr viel für den Tourismus gemacht, also sehr viel Performance-Kampagnen. Mhm. Und da sind nahezu alle Budgets auf null gegangen, also wirklich auf null. Zu der Zeit haben wir viel investiert, auch in neue Mitarbeiter etc. Ja, dann hat man plötzlich 35 Leute auf der Payroll, Einnahmen, fast nichts. Mhm. Und was sagt man dem Kunden da? So, hey, wir müssen dann jetzt kündigen. Dann zieht man das mit dem Kunden irgendwie durch. Also es ist halt auch das Problem, wenn man von einigen großen Konzernen abhängig ist. Also geht man durch dieses Tal der Tränen, und das habe ich auch getan. Und man kämpft sich irgendwann wieder raus mit allem, was dazu gehört.
Bist du alleine den Weg gegangen oder hattest du Weggefährten, die dich da mit begleitet haben und mit rausgeholt haben? Oder auch vielleicht Mentoren oder was auch immer in der Zeit gehabt für dich?
Ich war bis zu diesem Zeitpunkt immer alleine. Also ich war immer solo selbstständig, also Solo-Entrepreneurin. Es gab also keinen Geschäftspartner oder Ähnlichem, der da irgendwie mir zur Seite stand. Eine Sache, die ich auch danach geändert habe. Also das ist einer der Dinge, die mir aufgefallen ist. Zu zweit ist man einfach stärker im Team. Also diese Idee, einfach immer alles alleine machen zu wollen, ist auch nicht immer gut. Es ist einfach schön, manchmal ein Team zu haben, mit jemandem, ja, mit dem man auf Augenhöhe ist. Ich glaube, ihr beide kennt das sehr, sehr gut, oder?
Stichwort Doppelerfolg,
ja?
Ja. Ja, spannend. Also ich meine, jetzt kann man da so leicht drüber reden. Jetzt klingt es so alles so locker flockig vom Hocker sozusagen, so ein bisschen. Dann wo man da halt in der Krise. Ich meine, natürlich war es de facto nicht so. Ich meine, du hast das Bild, glaube ich, gut beschrieben, wenn du sagst, du hast zwar 6 Autos vor der Tür, kannst den Einkauf dir nicht leisten. Wahrscheinlich hätte eine Autofelge schon gereicht, um 4 Wochen einkaufen gehen zu können. Ja, versuche einfach mal dem Bild zu bleiben, was du da beschrieben hast.
Wenn es nicht geleased gewesen wäre, genau.
Ja, wenn es nicht geleased gewesen wäre. Ja, vielleicht die Winterreifen, wenn die nicht dazugehören. Man weiß es ja immer nicht.
Ja, kannst du den Lack ab von dem.
Ist es, was war, also ich sag mal, was hat dich dann auch dazu gebracht, dass du das Geschäftsmodell geändert hast? Ich meine, das wird dir ja nicht so vorher, das lag ja nicht schon auf dem Schreibtisch die ganze Zeit, weil du gesagt hast, naja, jetzt machen wir das halt anders. Weil sonst hättest du es ja vorher schon vielleicht als gut erkannt. Was hat dich da so rausgeführt?
Man sagt ja irgendwie, Unternehmer wird man nicht, sondern man ist das irgendwie wegen seiner kompletten Mentalität. Und es ging mir immer schon so. Ich bin Augen zu und durch, durchstarten, lieber schnell, ja, wie zu spät. Und habe aber immer ein Riesendefizit im Finanzbereich gehabt. Das war mir immer gar nicht so wichtig. Ich habe mir gedacht, okay, wir holen einfach mehr Geld rein und hinten raus muss ich gar nicht so viel optimieren. Und deshalb war mein größtes Learning eigentlich diese schwierige Zeit, die natürlich auch, ja, wenn man so viel Druck hat, auch mit vielen Tränen behaftet ist, so ein bisschen dazu lindern, an der größten Schwäche, die ich habe, zu arbeiten. Und zwar Finanzen und Finanzmanagement. Ich habe also extrem viel darüber gelesen und gelernt, mich mit Freunden unterhalten, die eben auch im Finance-Bereich arbeiten, um einfach mal an meiner großen Achillesferse zu arbeiten. Und das hat mir auch jetzt langfristig wirklich den größten Benefit gebracht. Nicht einfach nur vorne ganz viel reinholen, sondern auch schauen, dass es hinten drinne bleibt.
Ja, wenn's Fass halt undicht ist, dann bringt es halt nicht nur noch einfach nur mit dem Wasser oben drauf zu drücken, ja, also reinzukippen, was vielleicht natürlich total naheliegender Gedanke ist, weil du natürlich auch Unternehmen mit Vertriebseinnahmen natürlich theoretisch besser entwickeln kannst als nur mit Kosteneinsparungen. Aber wenn natürlich da unten Löcher sind und du kippst halt mehr oben drauf, dann ist der Druck auch höher, dann geht es halt umso schneller wieder weg. Das verrinnt dir im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen heißt das natürlich schon, da auch wirklich immer hinzuschauen. Ja? Und wie gesagt, gut, die Leute um sich herum gehabt zu haben, mit denen man sich dann auch drüber austauschen kann, die einem vielleicht dann auch wieder empfehlen können, was ist ein gutes Buch, was ist ein guter Berater, weil ich glaube, das ist der größte Fluch, und da bin ich mir wahrscheinlich mit dem Christian auch mal wieder einig, heute ist ja, dass halt eben durch KI, durch diese Textleichtigkeit ja jeder Vollhorst vermeintlich schlaue Texte schreiben kann zu irgendeinem Thema und sich als vermeintlich Experte positionieren kann, aber denen fehlt halt im Prinzip das Entscheidende, und das war ja auch unser Einstiegsthema, denen fehlt halt die eigene Erfahrung, damit die eigene Geschichte und damit halt auch die Leute wirklich begleiten zu können mit den all den Höhen und Tiefen, weil es reicht ja nicht einfach nur zu sagen, hey, so geht's, weil dann würden wir uns alle vielleicht da tun, sondern es gehört halt die Erfahrung dazu, die Schmerzen, die Emotionen, damit man wirklich weiß, was man gegenüber beschäftigt, und dann kann ich da noch rausbauen, ja. Und das so ein bisschen, das sehe ich so ein bisschen als die Gefahr von KI in diesem ganzen Social-Media-Scheiß, weil, so wie du es gesagt hast, jeder kann jetzt was schreiben, natürlich schreibt jetzt auch jeder noch mehr. Dadurch haben wir dann noch viel größere Textflut und natürlich schreiben alle nur über Erfolgsgeschichten. Und ich sag mal, so wie du ja ehrlich deine Geschichten ja auch mit reinbringst, das tun halt die wenigsten auf Social Media und Co. leider.
Die Spreu vom Weizen erkennen zu können, ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Und das kannst du am ehesten, wenn du Erfahrung hast.
Ja, total. Deshalb ist es auch immer, finde ich, total gut, wenn man jetzt ChatGPT nutzt, sich halt einfach mal selbst so einen eigenen Bot zu erstellen. Und diesen Bot kann man ja mit so einem eigenen Doc-Dokument füttern als Basis und da einfach mal die eigenen ganzen Texte reinschreiben. Alles, was man wirklich selbst verfasst hat, wo man sagt, hey, da stehe ich so vom Herzen echt hinter, das bin 100% ich. Einfach mal alles reinzuhauen und denen damit zu sagen, hey, nutzt das mal bitte auf der Basis. Das ist schon mal so die Mindestanforderung, wenn wir Content damit erstellen, dass da auch was von uns drin steckt, ja? Sonst, ja, bin ich da total bei dir. Es ist halt sehr unpersönlich, ohne unsere eigenen Geschichten.
Ja. Und die Schwierigkeit für den Kunden, das zu erkennen, ist halt das Hauptproblem, ja?
Wir hatten jetzt die persönlichen Erfahrungen. Ich würde jetzt, wo wir gerade bei der Content-Erstellung sind, nochmal so einen kleinen Turn machen wollen. Tatsächlich, Andreas, wenn du gestattest.
Das ist jetzt dein neues Schema oder was?
Themenwechsel. Ich würde jetzt gerne mal einen Themenwechsel machen, um mit deinen Worten zu sprechen. Weil, Emma, du hast einen großen Claim. Das schönste LinkedIn-Profil bringt dir nichts, wenn du es verkehrt machst. Können wir vielleicht darauf nochmal eingehen, was du genau damit meinst? Beziehungsweise, wie mache ich denn LinkedIn richtig tatsächlich?
Ja, also sind wir schon wieder bei dem Thema Storytelling. Ich weiß, dass das immer so ein overhypter Begriff ist mittlerweile. Überall hört man es. Aber es ist einfach das. Also bring den Beweis und erzähle einfach von dir, von deinen Erfahrungen oder von Experience, die du mit einem Kunden gemacht hast. Und belehre nicht die anderen Leute. Ich lese andauernd bei LinkedIn, du solltest das so und so tun. Ich habe da keine Lust mehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, mir andauernd sagen zu lassen, wie ich irgendwelche Sachen zu tun habe. Sondern ich lerne auch aus Büchern, aus Erfahrungen von anderen. Und brauche keine 1:1-Anleitung.
Mal gucken hier. Dein LinkedIn-Profil ist keinen Cent wert, wenn du es falsch machst. So, das ist der Claim, um es korrekt zu sagen.
Ja? Genau, das ist es. Aber es ist vor allem auch, wenn wir uns einfach mal LinkedIn anschauen, ich bin zum Beispiel auch niemand, die da so regelmäßig postet. Ich nutze das wirklich zum echten Netzwerken. Und habe da, ich glaube, so 1.600 Follower ungefähr. Aber das sind richtig gute Kontakte. Also Menschen, denen ich einfach schreiben kann und die dann auch mal für mich da sind. Ja, wenn ich irgendwas brauche. Also wir unterstützen uns da gegenseitig. Das heißt, LinkedIn hat ja zwei Möglichkeiten, wie ich es nutzen kann. Ja? Ich baue da so ein bisschen Family and Friends auf und baue mir einen verlängerten Kreis auf, der füreinander da ist. Oder ich sage halt, ich poste da Content und zeige irgendwie mein schönes Lächeln in die Kamera und hoffe mir, dass mir ein paar Leute folgen. Das ist die andere Möglichkeit.
Finde ich irgendwie beeindruckend. Ich hatte das so noch nie gesehen oder noch nie überlegt.
Ja, deshalb sind auch immer alle überrascht, wenn ich dann meinen neuen Kontakt finde, dass ich mit denen eigentlich fast ein privat ähnliches Gespräch führe, um erstmal den Menschen kennenzulernen. Also es gibt bei mir in keiner LinkedIn-Nachricht, die ich jemals jemandem geschrieben habe, einen Pitch von mir. Ja, sondern ich führe echte Konversationen und dann gucken die Menschen sich meist von ganz alleine Dinge an, den Mensch dahinter. Aber die sollen ja selbst den Impuls haben, hey, ich habe gerade das Problem und du deckst das, Emma, mit deiner Lösung. Können wir da mal drüber reden? Ja, klar können wir das. Aber dann sind die ja schon Fan, wisst ihr, weil ich will nicht mit kalten Leads zusammenarbeiten, da habe ich wirklich keinen Bock mehr drauf, jemanden zu überreden, meine Lösung zu nutzen. Nein, danke. Genau. Sorry, vielleicht bin ich auch einfach aus dem Alter raus, aber ich suche, sind Fans. Also ich will Content bringen für Menschen, die nur noch sagen, Emma, wann kostet's und wann können wir starten? Das sind die, die ich haben will.
Genau. Magst du mich überhaupt aufnehmen? Wann können wir starten? Und jetzt müssen wir noch schnell die Zahlen klären. Aber der Kunde weiß schon, wenn er halt genügend Dinge von nach außen kommuniziert oder konsumiert hat, der kennt dich schon. Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Der kennt dich schon, aber du ihn noch nicht. Das muss man halt kurz dann klären am Anfang. Aber genau das ist ja die eigentliche Magie. Und da sind wir ja nicht nur beim SOG-Verkauf, sondern auch beim SOG-Marketing sozusagen. Die Leads kommen zu dir. Aber wie du sagst, es sind halt keine kalten Leads mehr, die man sich irgendwo einkauft, sondern es sind halt warme Leads, die sich selber quasi aufgewärmt haben, wenn man die richtigen Marketingkanäle nach außen bedient. Und wenn man sie halt so bedient, der Lüthers möchte gleich irgendwas sagen. Mal gucken, ob wir ihn noch zu Wort kommen lassen.
Möchte was einwerfen, ja.
Nein, jetzt noch nicht. Jetzt muss ich erst das Ende machen. Nein, er kommt jetzt hau rein. Das hast du ja eh schon gestört, ja.
Nächste Claim. Leads, die kaufen, statt Kontakte, die nie zurückrufen. Ein weiterer Claim von dir. Immer.
Ja. Yes, absolut. Genau das, was ich gerade erklärt habe.
Deswegen bitte, Herr Hoffmann, bitte zu Ende sprechen. Aber das muss ich jetzt einfach nur bringen. Nee,
jetzt hast du ja wieder dich im Mittelpunkt stellen wollen, aber dann gehen wir
den Mittelpunkt. Den Gast wollte ich in den Mittelpunkt stellen. Darum geht's doch hier.
Emma, sag doch mal was Schlaues, bevor der Herr Lüthers wieder reinquatscht. Ja?
Ja, also es geht am Ende um Fans, so wie ich gerade schon gesagt habe. Also, aber wie kriegt man das denn überhaupt hin? Auch das ist ja jetzt wieder so eine Floskel einfach, ja, Kunden zu Fans machen. Ganz einfach.
Ich würde eine These reinschmeißen, es hat was mit Storytelling und authentisch kommunizieren zu tun.
Und Erfahrung.
Ja, ja, vielleicht aber einfach damit, dass ihr einfach einen brutal geilen Value dem anderen bringt, mit dem, was ihr liefert. Ja. Also, wisst ihr, also umso größer der Value ist, weil am Ende ist es ja auch so, dass wir meistens jedenfalls in den Dingen, die wir so tun, auch für unseren Value bezahlt werden, oder? Und wenn wir den einfach schon so rausgeben, ja, also ich meine.
Ist aber ein schmaler Grat. Also der Grat zwischen Schulmeisterei und Wert in einem LinkedIn-Post, der ist schon relativ schmal. Ja.
Ich glaube, es kommt auf die, es kommt auf die Formulierungsperspektive an. Also wenn du sagst, hey, du musst, du sollst oder man sollte oder man muss das so machen, ja. Das ist so die Kategorie, wo Emma, glaube ich, meint, dass sie sagt, da hat sie keinen Bock mehr drauf, sondern es geht eher um die sagen, hey, wie ich folgendes Problem gelöst habe oder wie ich aus meinen minus so 600.000 Euro wieder rausgekämpft habe, wie ich Kunden XY helfen konnte. Dann ist es meine Erfahrung, die mir auch übrigens keiner kopieren kann. Und dann kann derjenige sich damit halt identifizieren oder halt eben nicht. Ja, und wenn das halt cool findet und sagt, hey, total schlauer Move, mein Problem ist zwar ähnlich, aber irgendwie anders, dann würde ich eine These aufstellen, er wendet sich an jemanden, wo er es halt schon mal gesehen hat, der kann sowas lösen. Und die Lösungsart kam ihm irgendwie charmant vor, ja, und irgendwie plausibel. Mhm.
Genau, das ist es, ja. Genau, also deshalb geht es immer darum, Value. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen.
Und bei allem, was man auch in der Lead-Generierung oder im Funnel-Aufbau oder diese Elementen von diesen vermeintlichen Freebies oder Mini-kostenlosen oder Mini-Tools oder Mini- Workshops, Mini-Videokurs etc. pp. Das muss halt immer ein Vielfaches wert sein von dem, was es kostet, sodass die Leute im Prinzip eigentlich, das wäre immer mein versuchter Anspruch, dass die Leute im Prinzip mit diesem Mini-Produkt, was sie vielleicht kaufen oder konsumiert haben, kann ja auch kostenlos teilweise sein, den nächsten Schritt schaffen, damit sie sich das nächste Produkt eigentlich schon leisten können durch die Erkenntnis von vorher. Das ist eigentlich eher ideal, weil sie sagen, hey, der hat mir beim ersten Mal schon so viel gegeben, dass ich jetzt in die nächste Stufe bin. Jetzt buche ich in meinem Fall zum Beispiel das Seminar und dann wird es halt noch mehr sozusagen.
Ja, ja, ist der copyrighted bei dir? Den würde ich gerne bei meinem nächsten, bei meiner nächsten Keynote verwenden. Finde ich richtig gut. Ah, das ist ein guter Spruch. Doppelt so viel wert sein, ja, mindestens. Ja, genau das ist es, weil ich sehe ganz oft, dass es da draußen diese ganzen Freebies, also welche Lead-Magnet-Dokumenten gibt, die einfach nur Schrott sind, sorry. Ja, ja, die schrecken dich eher ab. Also was du danach nicht willst, ist noch mehr Content davon.
Sieben Seiten PDF, ein Deckblatt, dann zweite Seite über mich mit ganz großen Fotos. Siebte Seite ist dann das Rückdeckblatt sozusagen. Also wie heißt das? Die Rückseite? Keine Ahnung, wie nennt man das? Das Deckblatt hinten halt. Was auch immer. Und dazwischen stehen irgendwie drei Halbwahrheiten. Ja, okay.
Naja, es ist, die Hürde ist halt so furchtbar gering, diese Hormozi-esken Angebote. Die 100 Millionen Dollar Angebote zu machen. Das macht halt jeder. Jetzt, mittlerweile.
Ist das wirklich so? Ich glaube nicht, weil wenn ich mir also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich immer wieder, also ich habe unglaublich viele Kunden, die auf mich zukommen, wo ich denke, hey, wo dir im Markt steht, ihr müsst das schon lange kennen. Die gucken mich an und sagen mir, wir haben da noch nie von gehört.
Von Hormozi.
Nein, sondern von der Tatsache, dass sie genau diese, also sowas wie so einen klassischen Lead-Magnet-Dokumente schon haben.
Ja.
Also ich habe auch mal das Gefühl, ich bin da total bei dir, Wolf, dass wir irgendwie glauben, hey, das macht doch mittlerweile jeder, ja? Aber das ist überhaupt gar nicht so.
Nee, jeder macht es halt nicht gut genug, das meine ich damit.
Ah, okay.
Es ist ja so einfach, wir sind ja wieder bei der KI jetzt. Es ist ja so einfach, irgendwie so einen schnellen Lead-Magneten zusammenzukloppen und den rauszuschicken, die Leute damit zu nerven und eben keinerlei Wert damit zu schaffen. Das ist ja viel zu einfach. Und deswegen macht es halt auch jeder, das meinte ich damit.
100%, ja, total.
Andreas, Entschuldigung, du guckst schon wieder so von wegen.
Ich überlege gerade, ob er sich jetzt nur rausreden will oder ob er es wirklich so gesagt hat, aber ist doch okay. Schön,
nee, so meinte ich es. Also.
Nee, alles cool. Ich bin ein Freund davon, dass wir uns immer wertbasiert verkaufen sollten. Das ist ja auch die Philosophie hinterm Rückverkauf. Eben sich nicht über Zeiteinheiten oder Tagessätze, Stundensätze, was auch immer für ein Bullshit zu verkaufen. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, es geht um die langfristige Zusammenarbeit mit Kunden. Einerseits natürlich, dass es ein partnerschaftliches Thema ist, dass man aber auch ein bisschen Planungssicherheit hat und nicht nur irgendwie 120 Euro Produkte verkauft, weil der Verkaufsprozess viel zu lang ist für das bisschen Ertrag. Und da habe ich halt auch keine Planungssicherheit. Du hast das Thema Mitarbeiter angesprochen, Investitionen in vielleicht Firmengebäude etc. Das funktioniert natürlich nicht. So, das heißt, man muss das Geschäftsmodell auch aufbauen, so dass das irgendwo tragfähig ist. Und du hast das hart lernen dürfen, ja, durch deine Täler, durch die du durchgegangen bist. Aber ich sage immer, je dunkler das Tal ist und je länger der Weg zum Gipfel ist, umso schöner ist die Aussicht oben. Und man weiß sie halt auch wieder mehr zu genießen.
Absolut, ja. Ganz klar.
Herr Lüthers, magst du noch was Schlaues einwerfen?
Naja, die 70% der Mitarbeiter ersetzen hatten wir ja ganz am Anfang. Deswegen haben wir eigentlich einen relativ schönen Querschnitt durch deine Slogans oder deine Plotpoints gemacht, würde ich sagen. Habe ich nur irgendwas vergessen in der Aufzählung? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alle durch.
Ja, das ist so, genau, einige wichtige Themen, ja, genau. Die 70%, die sind auch mal Genau, aber das hatten wir ja ganz zu
Beginn. Das hatten wir ja ganz zu Beginn, genau.
Genau. Ja. Dafür aber lieber halt mehr strategische Partner sich zu suchen und sich da vielleicht auch Beratung oder ein Coaching, Training oder was auch immer zu holen, dass man weiß, was ein richtig geiles Endergebnis ist und sich vielleicht noch ein bisschen zeigen lassen, wie man da schnell hinkommt und dann halt lieber schnell produzieren, aber mit dem Wissen, was halt auch wirklich gut ist. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, Corona war der letzte große Touchdown, jetzt ging es vorwärts, du hast dich ja auch vom Geschäftsmodell ein bisschen mehr verabschiedet, du bist ja mehr in das Bereich Coaching gewechselt sozusagen, weg von, ich sag jetzt mal, dem eigenen Agenturleben. Was hast du da für große Learnings für dich mitgenommen in dem Bereich?
Ja, also erstmal, ich habe ja dann direkt nach dieser Sache meine letzte Agentur, ich habe nochmal eine aufgebaut und die dann verkauft und das Startbudget daraus genommen, um daraus mein Coaching zu entwickeln. Was für ein größtes Learning ist für mich daraus gewesen? Und zwar ganz, ganz klar, dass man auf das Geld, was man einnimmt, wie ich das schon gesagt habe, erstmal gut aufpassen sollte da hinten. Ja, deshalb bin ich auch mit diesen Ad-Budgets so vorsichtig. Ja, also, dass jeder mal ankommt, so, hey, wir machen großes Ad-Budget und dann holen wir da Umsatz raus, statt erstmal eine vernünftige Strategie aufzustellen. Also, das ist schon mal ein Thema. Und dass ich nicht an die Zukunft von Agenturen glaube.
Okay.
Ich glaube nicht an die Zukunft von Agenturen im Marketing, in der Fotografie. Ich glaube nicht mehr daran.
Jetzt haben wir gerade eine neue Episode aufgemacht. Das müssen wir nochmal.
Für die Agentur oder was
jetzt? Ja, genau. Das Agenturmodell ist tot. Genau. Das könnten wir eigentlich wirklich nochmal in einer neuen Episode besprechen. Sogar.
Ja, da könntest du mal gucken, ob wir da, der Michael Lüthers, da kannst du dir mal Gedanken machen, ob wir da irgendwie so einen Fünfer-Talk draus machen könnten. Das wäre auch mal spannend. Also als Next Challenge. Weil da können wir wahrscheinlich also zwei, drei Leute uns dazu holen und dann haben wir eine richtig coole Runde, ja.
Stehe ich gerne zur Verfügung, bin ich dabei.
Yes, sehr gerne. Und vor allen Dingen so verschiedene Blickwinkel, vielleicht auch eine Gegenthese. Wäre gut, wenn wir jemanden finden. Ich mag noch einen Gedanken kurz zu diesem Coaching-Thema aufbauen, weil mich das so draußen einfach immer wieder nervt. Es wird immer den Leuten, die dann vielleicht, ich sag mal, wirklich aus dem Herzen heraus ein Coaching-Business aufbauen und nicht nur des Geldes wegen vermeintliches tun wollen, dann immer gesagt, hey, du musst einen Funnel so aufbauen, du musst halt eben dieses kostenlose Freebie-Produkt machen, dann musst du so ein Einstiegsprodukt machen, 49 Euro, 79 Euro, was auch immer, schlag mich tot, dann diese 500-Euro-Produkt und dann darfst du irgendwann mal vierstellig werden, das Geld verdienen. Ich verstehe das alles und ich verstehe auch, dass die Kundenreise so ist. Ich behaupte aber einfach nur, dass das viele auf dem Weg dorthin quasi mehrfach in den Ruin treibt. Im schlechtesten Fall haben sich dann noch teure Agenturleistungen von außen eingekauft, die es dann auch noch nicht besser wissen und dann auch noch viel Geld versenken zusätzlich, plus ihre Beratungskosten. Ich glaube, meine Überzeugung ist, dass du erst ein erfolgreiches Unternehmen und ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben musst, bevor du diese Treppe von oben nach unten aufbaust, damit der Kunde später von unten nach oben gehen kann. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und das in einem Satz oder zwei Sätze gepackt, erfolgreiche Unternehmen bauen erfolgreiche Funnels und erfolglose Unternehmen bauen erfolglose Funnels auf. Wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich. Was man erstmal von der Landingpage braucht, damit dieser Funnel überhaupt vernünftig betrieben werden kann, ist ja auch ein Social Proof. Oder überhaupt irgendwelche Trust-Signale. Das sind Testimonials, Referenzen.
Bei ChatGPT schreiben die Testimonials, ja? Ist doch kein Problem.
Ja, das bringt ja nichts. Das muss ja ein echter Testimonial sein. Ja, also schön, am besten mit Video, das am besten funktioniert. Und dafür brauche ich erstmal Kunden. Das heißt, wenn du wirklich bei Null startest, bei Zero, also dich ganz von Anfang an, würde ich erstmal dafür sorgen, dass ich erstmal Kunden bekomme. Die würde ich mir wirklich über Direktnachrichten, Telefon, Netzwerk, darüber würde ich mir die holen. Die würde ich erstmal richtig geil bestehlen, dass die würde ich total Fans und sagen, hey, wir machen alles mit, wir nehmen ein Video mit dir auf. Und dann fängst du an. Ja, dann fängst du mal an und sagst, hey, ich baue mal eine Landingpage auf oder meinetwegen auch eine Webseite, pack da das Video drauf, verbessere meinen Content, fang mal an, irgendwo Dinge zu posten, um sichtbar zu werden.
Ja, ja,
genau. Wenn ich das mal alles habe, dann, was wäre der nächste Konsequenz? Hey, ich will skalieren. Womit kann ich das? Ich stelle mir jemanden ein, der Vertrieb macht, Telefon, richtig schön hart. Oder ich baue mir einen kleinen digitalen Vertriebsmitarbeiter auf, der mit so einem Funnel für mich Leute zu Fans macht. Ja. Und dann macht es Sinn, dass der Funnel kommt. Aber wenn du nichts hast, solltest du auch nicht damit starten. Macht einfach keinen Sinn.
Nee, absolut. Wo ich ein bisschen jetzt mit fremde, weil es meine persönliche andere Sichtweise ist, da stimmen die inhaltlich zu, dass man die beiden Wege mit dem Vertriebsmitarbeiter oder dem digitalen Vertriebsassistenten gehen kann. Ich persönlich stelle mir auch die Frage, also ich persönlich werde den einen und den anderen Weg nicht so gehen in der Form, weil ich nicht so groß skalieren möchte, einfach um zu skalieren, sondern ich mag halt meine Kunden mir nach wie vor selber auswählen, auch wenn es weiterhin bedeutet, dass der Flaschenhals bin. Ist aber meine persönliche Meinung, deswegen alles mit dem Team. wenn natürlich so wie du jetzt quasi sagst, ey, ich habe hier irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung sozusagen oder Selbstständigkeit, Unternehmertum-Erfahrung, ich habe quasi aus einem guten Unternehmensverkauf natürlich auch genügend Startkapital und Know-how, wie man es aufbaut und natürlich ja auch damit natürlich auch Kunden, die du ja schon in irgendeiner Form beraten hast, dann kann man natürlich das auch schnell parallel alles aufbauen. Dann geht das natürlich aber nicht. Ich komme aus einer angestellten Welt, gehe in die Selbstständigkeit und versuche das alles so aufzubauen, kaufe mir dann für x Tausende von Euros dann irgendwelche vermeintlichen Beratungsagenturen, die es vermeintlich erklären, wie es geht und bin hinterher hochverschuldet und bin nach anderthalb Jahren schlechter gestellt, als wenn ich einfach meiner Angestelltenwelt geblieben wäre.
Also, ja, total. Aber wenn ich als Angestellter starten würde, würde ich so machen, dass ich erstmal nur in Content investiere. Also egal, was ich später vorhabe. Ich würde erstmal anfangen, mir Reichweite aufzubauen, bevor ich das Produkt überhaupt baue. Weil das Geniale ist ja auch dabei, dass durch die Reichweite und das, was ich bekomme an Kontakten, ich mein Produkt auch mit denen so ein bisschen entwickeln kann. Also ja. Deshalb ist, glaube ich, wirklich Reichweite das Einzige, weil was ich auch bei allen Kunden sehe, die sich bei mir melden und sagen so, hey, es ist eigentlich schon kurz vor 12, wir müssen jetzt Gas geben, wir brauchen Leads. Ja, das ist zu spät dran, ja, weil entweder kaufe ich mir Reichweite ein oder ich habe sie organisch.
Ja.
Und sie einzukaufen ist so teuer. So, also, was ist der beste Tipp, wenn du dich nebenher selbstständig machen willst?
Bau dir Reichweite auf.
Bau dir Reichweite auf. Und danach kannst du immer noch ein Produkt einfallen lassen.
Genau. Und dann nenne es gerne Produktentwicklung am Kunden, ja, und nicht am Schreibtisch, weil das kannst du mit dem Kunden gemeinsam entwickeln, weil dann hast du auch sichergestellt, dass es dein Kunde auch kaufen will. Und du kennst die Engpässe, musst halt ein bisschen Feedback-Schleifen drehen und musst halt Feedback auch aushalten und dann verwandeln für dich. Das war für mich der Weg, absolut. Genau so habe ich die letzten Jahre meine Akademie weiterentwickeln können. Und man denkt ja immer, man ist schon gut, aber wenn ich jetzt aus 5 Jahren mal Abstand zurückgucke auf die Seminare, dann denke ich mir so, oh, es geht doch alles besser, klar, aber du wärst da nicht hingekommen, wenn du nicht mal irgendwie losgelaufen wärst und erst durch Feedback und Weiterentwicklung und dich selber weiterentwickeln und neuen Ansätzen, die du dir irgendwann dann einfallen lassen kannst, da hingekommen wärst. Das ist halt leider so. Aber es ist eine gute Reise. Ja. Apropos ja, gute Reise. Ich hätte gesagt, wir haben eine gute Reise durch für heute, oder? Herr Lüthers?
46 Minuten, ja, also wie gesagt, ich war der Meinung, wir hatten schon einen guten Querschnitt, dann hast du nochmal nach anderen Erfahrungen gefragt, was völlig okay ist, danke dafür.
Ja, mit Emma kann man ja auch reden, da kommt ja auch wenigstens
was zurück. Ja, es ist nicht so, einzig wie mit mir, ja, ich weiß schon.
Ich habe morgen Muskelkater am Bauch vom Lachen, also von daher vielen Dank dafür, ja.
Ja, wie gesagt, wir sagen danke, dass du dich also überhaupt da bereit erklärt hast, dass du all deine Erfahrungen geteilt hast, auch die schmerzhaften Erfahrungen, was aber für die Hörer immer die besten sind, weil man dann schon mal merkt, man ist nicht allein mit seinen Höhen und Tiefen. Und wie sagt man, von den Geschichten kann man am meisten mitnehmen, als von diesen vermeintlichen Hochglanzthemen, mit denen wir ja auch gestartet sind, die gar nicht so wirkungsvoll sind, die wir auf Social Media zu Tausenden sehen. Sondern wie gesagt, das sind die echten Geschichten, die schreibt das Leben und die sind meistens nicht immer so hochglanz und die sind meistens in der Phase, wenn man drin ist, ziemlich schmerzhaft.
Danke. Komm bitte gerne wieder und dann unterhalten wir uns über Agenturmodelle.
Ja, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht mehr bis dahin.
Wenn es die dann noch gibt, oder?
Ja. Zur Geschichtssendung, damals ja. Über Agenturen.
Also so pessimistisch wie ihr bin ich jetzt auch nicht dazu eingestellt. Aber hey, wer weiß, wie es dann ausschaut.
Ja, die Geschwindigkeit erhöht sich halt permanent. Nein, absolut. Also auch hier gilt, glaube ich, die guten Agenturen werden die nächsten Jahre noch genügend zu tun haben, ist meine provokative These. Die schlechten Agenturen, die sind halt schnell vom Markt verschwunden. Das ist so wie in der Baubranche, als das irgendwie so von 2008 bis 2021 Schlaraffenland war. Das konnte jeder eine Baufirma aufmachen, als es dann ab 2022 durch diese tragischen Ereignisse, die wir alle miterlebt haben, dann quasi sich massiv verändert hat. Dann sind ganz viele von denen dann halt hops gegangen. Die guten Firmen gibt es aber immer noch. Ja? So, und so wird es bei den Agenturen genauso sein.
Emma, jetzt gibt dem Hoffmann keine Stichworte mehr, sonst findet er noch 10 andere Themen und wir stehen hier heute Abend noch da.
Willst du mir jetzt wieder die Märchen
unterstellen? Mein Mund ist verschlossen. Ich werde mich dazu nicht äußern. Das machen wir beim nächsten Mal gerne.
Alles dabei. Klar.
Danke, okay, dass du da warst.